Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 8 Uhr. Wir beginnen heute Morgen mit viel Jubel, aber nicht bei den Olympischen Spielen, sondern bei der NASA. Das Marsfahrzeug Curiosity ist erfolgreich auf dem roten Planeten gelandet. Außerdem unruhige Stunden in Ägypten nach dem Anschlag auf einen Grenzposten und eine Silbermedaille und ein zufriedener Roger Federer. Das Wetter am Morgen vereinzelt, am Nachmittag mehr Regen bei Temperaturen um 20 Grad. Im Studio begrüßt Sie Hans Ineichen. Auf unserem Nachbarplaneten Mars ist vor rund einer halben Stunde der Roboter Curiosity gelandet. Der Jubel im Kontrollzentrum der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA war schier grenzenlos.
UHF is good. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Ich bin jetzt verbunden mit Thomas Häusler von der DRS-Wissenschaftsredaktion. Thomas Häusler, ist die Landung haargenau gemäß Drehbuch verlaufen?
Ja, so hat man das auf diesem Livestream aus Kalifornien gesehen. Es ging lief wirklich wie am Schnürchen. Eine um die andere Meldung wurde bestätigt, dass jetzt dieser Schritt passiert sei, dieser jener Schritt passiert sei. Und als Sahnehäubchen gab es am Schluss sogar wenige Minuten nach der Landung die ersten zwei Bilder, auf denen man den Schatten des Rovers, des Roboters bereits gesehen hat, was dann nochmal Jubel hervorgerufen hat.
Spektakuläre Geschichte also. Diese Landung war hochkomplex und deshalb auch riskant. Wieso denn ist diese Landung ein derart großer Erfolg?
Ja, weil eben ein neues Landeverfahren verwendet werden musste, ein ganz neues. Das hat man bisher noch nie so gemacht. Das war nötig, weil dieser Roboter ist um vieles größer als die letzten, die man abgesetzt hatte, fünfmal schwerer. Er hat sehr viele wissenschaftliche Instrumente in seinem Bauch, kann man sagen, mit denen er dann später seine Forschung treiben soll. Deswegen ist er eben so schwer, fast eine Tonne, wie ein Kleinwagen, so groß. Man konnte deswegen nicht auf Airbags landen, wie das normalerweise gemacht wird nach dem Bremsfallschirm. Stattdessen musste man ein Landemodul konstruieren, das mit Bremsraketen langsam auf Richtung Boden heruntergelassen wird, konnte damit aber dann nicht ganz aufsetzen, das hätte viel zu viel Staub aufgewirbelt, hätte den Roboter zerstört. Darum hat man wirklich so eine Art, die nennen das Sky Crane, also Himmelskran, hat man an dieser Landeplattform dann den Roboter an Seilen langsam auf den Marsboden heruntergelassen.
Jetzt ist also dieser Roboter, dieser Curiosity, oben auf dem Mars und macht da neugierig seine Arbeiten. Was konkret in Sachen Wissenschaft soll, was für Daten soll dieser Roboter nun liefern?
Ja, er wird seine Umgebung, das ist ein riesiger Krater, der Gale-Krater, den wird er geologisch und chemisch untersuchen. Vor allem die Steine, er wird die auf ihre Struktur anschauen, er wird ihre Zusammensetzung testen und das alles, um die Frage zu beantworten, ob es dort in diesem Gale-Krater einmal eine Zeit gegeben hat, wo Leben möglich war. Das ist letztlich die Frage, die interessiert, gab es mal Leben auf dem Mars? Die wird er nicht direkt beantworten können, aber mindestens sagen können, hier gab es mal eine Umgebung, die so nett und angenehm war, dass Leben entstehen konnte. Es ist an sich ein Blick zurück in die Vergangenheit. Da drin ist ein Berg, der geschichtet ist aus verschiedenen Sedimenten. Die fährt der Roboter ab, untersucht eins nach dem anderen, sendet das zurück zur Erde. Bis es allerdings soweit sein wird, werden noch Tage und Wochen vergehen. Jetzt fängt erstmal eine relativ komplexe Testphase an. Das ist ein sehr kompliziertes Teil, das jetzt eben über Wochen zuerst einmal überhaupt getestet werden muss, dass da alles funktioniert dran.
Der Mars hat also Besuch erhalten von der Erde. Das waren Informationen dazu von Thomas Häusler. Wer sich die Landung von Curiosity im Detail anschauen will, der findet auf unserer Homepage ein animiertes Video. Die Adresse drs.ch. Auf der Sinai-Halbinsel haben Terroristen bei einem Grenzposten 16 ägyptische Soldaten getötet. Mehr dazu gleich nach weiteren Nachrichten mit Andi Lüscher.
Im US-Bundesstaat Wisconsin hat ein Mann in einem Sikh-Tempel 6 Menschen erschossen und 3 schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze wurde von einem Polizisten erschossen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen gezielten Angriff gegen die Sikh-Gemeinde in Oak Creek handelte, die etwa 400 Gläubige zählt. Sikhs sind Anhänger einer religiösen Bewegung, die im 15. Jahrhundert in Nordindien gegründet worden war. In Libyen haben Unbekannte erneut eine Einrichtung des Roten Kreuzes IKRK in der Stadt Misrata angegriffen. Laut der Hilfsorganisation sind die Mitarbeiter unverletzt, das Gebäude sei aber schwer beschädigt worden. Innerhalb von 3 Monaten habe es insgesamt 5 Angriffe auf IKRK-Einrichtungen in Misrata und Benghazi gegeben. Das Rote Kreuz will sich deshalb aus den beiden Städten zurückziehen. In der Schweiz soll die Nothilfe für abgewiesene Asylsuchende vereinheitlicht werden. Für Unterkunft, Nahrung und die medizinische Grundversorgung zahlen die Kantone heute unterschiedlich viel. Das wollen die kantonalen Sozialdirektoren ändern, wie der Solothurner Regierungsrat Peter Gomm gegenüber Schweizer Radio DRS sagte. In der georgischen Hafenstadt Batumi haben etwa 20.000 Menschen gegen Präsident Michail Saakaschwili protestiert. Sie werfen ihm vor, dass Georgien durch den Krieg mit Russland 2008 die abtrünnigen Gebiete Abchasien und Südossetien verloren habe. An den Olympischen Spielen in London hat Titelverteidiger Usain Bolt über 100 Meter die Goldmedaille gewonnen. Der Jamaikaner brauchte für die 100 Meter 9,63 Sekunden. In der Schweizer Fußballmeisterschaft hat der FC Zürich gegen Lausanne mit 4:0 gewonnen. Servette und die Young Boys spielten 1:1 und Thun besiegte Luzern 2:1.
Es ist 6,5 Minuten nach 8 am Montagmorgen. In Ägypten hat Präsident Mursi eine Krisensitzung einberufen. Er bespricht mit dem Militärrat, dem Geheimdienstchef und dem Innenminister die Lage nach dem Anschlag auf einen Grenzposten. Dabei sind am Abend 16 ägyptische Soldaten getötet worden. Hans-Michael Ehl berichtet.
Nach Einbruch der Dunkelheit haben Schwerbewaffnete den ägyptischen Grenzposten im Norden der Sinai-Halbinsel angegriffen. Mit gestohlenen Panzerfahrzeugen und Waffen hätten die Extremisten daraufhin die Grenzvorrichtungen zerstört und sich Gefechte mit israelischen Soldaten geliefert. Dabei sollen nach israelischen Angaben 3 Angreifer getötet worden sein. Israelische Quellen vermuten, es habe sich um einen Racheakt gehandelt. Wenige Stunden zuvor hatten israelische Sicherheitskräfte bei einem Luftangriff im Grenzgebiet zwischen Israel, Ägypten und dem Gazastreifen einen mutmaßlichen Extremisten getötet und einen schwer verletzt. Seit dem Sturz von Langzeitpräsident Hosni Mubarak im vergangenen Jahr hat es im Norden des Sinai mehrfach Anschläge gegeben, sowohl auf ägyptische Sicherheitskräfte als auch auf israelische Grenzposten. Mitte Juni hatten israelische Soldaten 2 Schwerbewaffnete erschossen, die von Ägypten aus einen Arbeiter an einem Grenzzaun getötet hatten. Im April hatten Extremisten an einer Straßen Sperre 2 ägyptische Polizisten erschossen.
Griechenland hat sich mit den internationalen Geldgebern geeinigt. In den nächsten 2 Jahren sollen noch einmal 11,5 Milliarden Euro gespart werden. Besonders betroffen sind das Gesundheitswesen und die Renten. Die Armee hingegen soll weitgehend verschont werden. Weshalb das? Thomas Akola hat Corinna Jessen in Athen gefragt.
Ja, sie wird relativ geschont, weil es auch eine große Akzeptanz in der Bevölkerung gibt, dass es eine schlagkräftige, eine funktionsfähige Armee geben muss, weil in Griechenland nach wie vor eine Bedrohung seitens der Türkei empfunden wird.
Jetzt sind die Verteidigungsausgaben Griechenlands gemessen an der Wirtschaftsleistung ja wesentlich höher als etwa in Deutschland. Und nun muss dieses Land sparen. Sind diese Verteidigungsausgaben denn immer noch kein Thema in der Politik?
Doch, das ist durchaus aufgeworfen worden, gerade von der linken Opposition. Die sagt gerade, das sind Ausgaben, die man eigentlich abschaffen müsste. Man müsse vielmehr in den Frieden investieren, im Umfeld auf dem Balkan mit der Türkei. Gleichzeitig aber besteht, wie gesagt, in der Bevölkerung das Gefühl der Angst, dass die Türkei provozieren könnte, sodass so eine Forderung sehr schwer durchzusetzen ist.
Aber wie real ist denn diese Bedrohung Griechenlands durch die Türkei? Zeigt sich das im Alltag?
Es zeigt sich immer wieder. Man sieht täglich diese Luftschlachten über der Ägäis, diese Scheinschlachten, die sich griechische und türkische Kampfflugzeuge ja seit Jahrzehnten liefern. Die nehmen wieder zu. Es gibt Luftraumverletzungen, wie es die eine oder die andere Seite definiert. Und das ist natürlich auch etwas, was ein horrendes Geld kostet. Diese Abfangschlachten über der Ägäis sind unglaublich teuer, allein schon durch den Sprit, den sie verbrennen.
Nun gibt es Pläne in Griechenland für milliardenschwere Rüstungsvorgaben, Kampfflugzeuge, Panzer, Kriegsschiffe. Hält man an diesen Plänen fest?
Es gibt da zum Beispiel ein Programm, das neue Kampfflugzeuge beinhaltet, aber bisher ist es noch zu keiner Bestellung gekommen. Die Deutschen drängen darauf, den Eurofighter zu bestellen. Ähnlich drängen die Franzosen darauf, Fregatten zu bestellen. Auch die hat man noch nicht bestellt. Die Amerikaner wiederum schenken Griechenland jetzt ein Panzersystem, nicht zuletzt mit dem Hintergedanken, damit die in den griechischen Arsenalen schon stehenden deutschen Leopard-Panzer so langsam wieder herauszudrängen.
Es gibt also Druck, Deutschland möchte, dass Griechenland kauft und Deutschland möchte auch, dass Griechenland spart. Wie geht denn das zusammen?
Das ist etwas, was hier bei ganz vielen Menschen auf großes Unverständnis, ja, ich möchte fast sagen, Wut auslöst. Ganz zu Beginn der Krise, da war schon klar, dass Griechenland hochverschuldet ist, haben die Deutschen es noch geschafft, die letzte Bestellung, die rausgegeben worden war, nämlich für deutsche U-Boote, von 4 auf 6 Stück zu erhöhen.
So eine Information von Corinna Jessen in Athen. Genau 8:11. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer hat an den Olympischen Spielen die Silbermedaille gewonnen. Er hat den Final gegen den Briten Andy Murray in 3 Sätzen klar verloren. Wie sehr schmerzt diese Niederlage? Das wollte Bernhard Schär von Roger Federer wissen.
Gut, klar, im ersten Moment hat es ja sehr wehgetan, aber man hat es auch gesehen, im Verlauf des Matches habe ich gemerkt, ich komme immer weiter und weiter weg von dieser Goldmedaille und ich habe es einfach nicht mehr trillen können. Darum ist sicher eine grosse Enttäuschung im ersten Moment selber, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schnell den Turnaround geschafft, um zu sehen, hey, Silber ist ein unglaubliches Resultat auch. Das habe ich geschafft, vor allem im grossen Viertelfinale gegen Isner und dann im riesen Halbfinale gegen Del Potro, wo ich eigentlich fast schon draus war. Und darum habe ich dort das Gefühl, habe ich meine Silbermedaille gewonnen und nicht die Goldmedaille verloren. Und darum bin ich auch jetzt gar nicht so gross enttäuscht.
17 Grand Slam-Titel gewonnen, 6-mal Weltmeister und 2 Medaillen bei Olympischen Spielen. Welche Ziele hat Roger Federer noch?
Keine Ahnung, oder? Muss man mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt habe ich zuerst mal ein paar Tage Pause und dann nachher geht es den Schlag auf Schlag weiter für Cincinnati und die US Open. Und auf das freue ich mich. Es gibt immer wieder Ziel zum Führen schauen. Ich liebe das Tennisspiel sehr, sehr fest und darum brauche ich nicht unbedingt immer Ziel vor Augen. Am liebsten würde ich natürlich als Nummer 1 das Jahr beenden. Für das muss ich wahrscheinlich die US Open gewinnen.
Sagt Silbermedaillengewinner Roger Federer. Und hier geht es jetzt weiter mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.726 Punkten plus 2%. Der Dollar wird zu 97,03 gehandelt, der Euro zu 1.2017 bzw. zu 1,2387 $. Das Wetter? Zunächst lokale Regengüsse, am Nachmittag verbreitet Regen, in den Alpen und im Süden auch kräftige Gewitter. Im Norden um 20, im Süden 25 Grad.
Heute Morgen am Montag, das waren die Informationen zum Tagesbeginn. Diese Sendung bieten wir auch online an. Sie finden sie im Netz unter drs.ch. Redaktion Simon Weber, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.